Amen. Vielen Dank für den Lobpreis. Vielen Dank für die Zeit miteinander vor dem Thron unseres Herrn. Vielen Dank für all die guten Zusagen, die wir gehört haben aus dem Wort Gottes. Er ist der Erlöser. Er ist der, der uns Last nimmt. Er ist der, der uns frei macht für Hoffnung, für ein Leben der Zuversicht, der uns Perspektive gibt, der uns Ziel gibt. Das ist so, so wertvoll, das wollen wir feiern, das dürfen wir feiern, haben wir gefeiert an diesem Morgen und wollen wir auch weiterhin feiern. Es ist etwas, was uns persönlich gilt und was uns dann auch miteinander verbindet, dass er unser Erlöser ist, dass er unser Befreier ist, dass er uns in ihm, dass Gott uns in Jesus Christus alles schenkt. Heute Morgen soll es um dieses Thema der Gemeinschaft gehen und ich will anknüpfen an eine Predigt vom 16. Oktober, war es glaube 2022. Ich gehe mal davon aus, dass alle noch wissen. Ich weiß schon, ihr sagt, ich vergesse doch schon, wenn ich nachher rausgehe, was du gesagt hast. Wie soll ich wissen, was 2022 im Oktober war? Ich helfe euch auch gleich auf die Sprünge, damit wir den Einstieg oder den Anknüpfungspunkt wieder finden, beziehungsweise die, die damals nicht dabei waren, vielleicht auch ein bisschen reinkommen können. Den anderen wird es dann langsam aufgehen. Wir hatten dort einen Abendmahlsgottesdienst und haben den auch mit genutzt, um über das Thema Gemeinde nachzudenken. Und ich habe da einen bekannten Autoren, Theologen, aber mehr noch einen Psychologen und Psychotherapeuten zitiert, den Larry Crabb, den manche vielleicht auch als Autor kennen, der viele gute Bücher geschrieben hat und der hat auch über das persönliche Leben natürlich nachgedacht, aber auch über Gemeinde. Und er hat diesen Satz geprägt einmal, Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten. Geht dann gleich noch weiter, aber das lassen wir uns erstmal nochmal auf der Zunge zergehen, dass Gemeinde, Gemeinschaft, so wie sie sich halt dann vor Ort, lokal zusammenfindet, wie heute Morgen, auch in gewisser Weise oder an anderen Stellen tatsächlich so etwas ist wie ein zusammengewürfelter Haufen. Aber von Leuten, die doch etwas mitbringen und die auch etwas verbindet. Zum einen sagt er, Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die herrliche Geschichte hören wollen, die der Herr uns durch seinen Geist zuflüstert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben es gefeiert, wir haben es gesungen, wir haben es eben uns bewusst gemacht, er, der Erlöser, lebt. Diese Geschichte immer wieder zu hören, diese herrliche Geschichte der Liebe Gottes, das ist einer der Gründe, weshalb wir zusammenkommen. Gemeinde ist aber auch ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die gerne so wie Jesus lieben und in seine Geschichte eintreten und ihre Handlungen voranbringen wollen. Ich denke, das verbindet uns wahrscheinlich auch, so wie wir hier sitzen, dass wir sagen, ja, diese Geschichte der Liebe Gottes, diese Geschichte, die er in Jesus Christus geschrieben hat, das, wofür Jesus steht, dass er die Liebe in Person ist, das ist etwas, da möchte ich hinein. In diese Geschichte möchte ich Teil davon sein. Die möchte ich aufnehmen, nicht nur hören und für mich gelten lassen und irgendwo mein Leben bereichern lassen, sondern ich will in diese Geschichte eintreten und auch Teil von dieser Geschichte sein, sie auch mit voranbringen. Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die gerne mit anderen zusammen sein wollen. Und zwar mit solchen Leuten, die keine Weltmeister im Lieben sind und das in ihrer Zerbrochenheit auch zugeben und sich nach Veränderung sehnen. Weiß jetzt nicht, ob wir das alle so von Herzen bejahen, dass die anderen keine Weltmeister im Lieben sind, wahrscheinlich schon. Das kriegen wir ja alle mit, dass wir selber vielleicht auch keine sind. mag sein. Aber das verbindet uns ja auch. Ein zusammengewürfelter Haufen Leute, die gerne mit anderen zusammen sein wollen. Gerne auch. Manchmal reibt es ja, aber eigentlich, wenn wir in dieser Zerbrochenheit leben und uns nach Veränderung sehnen, sind wir gerne miteinander zusammen. Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die bereit sind, sich in einer aus den Fugen geratenen Welt voller aus dem Lot geratener Menschen zu engagieren, obwohl es bequemer wäre, sich von ihr fernzuhalten. Dass man in aller Gebrochenheit, in aller Unzulänglichkeit, in allem, was irgendwo auch mangelt, dennoch sagt, ja, ich will mich engagieren, ich will dabei sein, ich will zum Guten beitragen und nicht in die Bequemlichkeit zurückfallen. Und Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die glauben, dass jeder Moment, in dem Liebe gelingt, die Welt ein bisschen weniger schrecklich, ja sogar ein bisschen besser macht. Das sind die, sind wir so, genau. Nochmal eins, nein, nochmal eins, zurück. Das fünfte fehlt noch, habe ich nicht mit reingenommen. Dann habe ich es eben nur gelesen, dass eben es um die kleinen Momente geht. Wir können ja die Welt insgesamt nicht retten. Die hat unser Herr Jesus selber schon gerettet. Aber unser Beitrag, unsere Aufgabe ist es doch immer wieder in den kleinen Momenten, in dem Punkt, wo man etwas beitragen kann, wo Liebe auch gelingt, dass man da etwas verändern kann zum Positiven hin. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich erinnern an diese Folien, an diese Aussagen von Larry Crabb. Wie gesagt, er war ein Psychologe, Psychotherapeut und er hatte wahrscheinlich in seiner Praxis oft viele Leute sitzen, die mit ganz unterschiedlichen Bildern im Kopf bei ihm zu Hause, bei ihm dann da saßen, in der Vorstellung, wie Leben gelingt, wie Leben aussehen soll, sowohl in den Beziehungen der Ehe oder im Beruf oder in der Arbeit oder in der Gemeinde. Und da hat ja jeder auch so seine Vorstellungen im Kopf und seine Erwartungen, wie das gehen soll. Und da wissen wir, das haben wir auch letzten Sonntag hervorragend gehört von Sarah, vielen Dank für die Predigt, dass ja all unser Erkennen und all unser Wissen immer nur Stückwerk ist, dass wir die ganze Zusammenhänge, wie sie sind, immer auch nur einen Teil wahrnehmen, nicht alles sehen. Mit solchen Leuten hat er dann sicher in seiner Praxis auch zu tun gehabt und deshalb eben wahrscheinlich auch zu solchen Aussagen und Ergebnissen gekommen über die Wirklichkeit dann der Gemeinde. Und das ist ja tatsächlich so, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind als zusammengewürfelter Haufen von Leuten. Und deshalb gibt es auch solche Dinge wie die Echt-Mitarbeiter-Konferenz, die unser Mülheimer Verband jetzt in dieser Woche veranstaltet. Wir werden dann, Inge und ich, mit in Bremen oben sein, mit 450 Leuten aus dem Mülheimer Verband, um geschult zu werden, wie man denn als zusammengewürfelter Haufen von Leuten am besten miteinander umgeht. Wie man das leitet, wie man die Gruppen führt, wie man das voranbringt, wie man Einheit gestaltet, wie man sich engagiert, wie man eben das umsetzt, dass dann doch Liebe auch möglich wird und Momente der Liebe gelingen im persönlichen Leben, im Miteinander der Gemeinde und drüber hinaus. Da wird viel geredet, da geht es viel um Methoden, da geht es viel um Dinge, was man tun kann. Und dann sind wir dort zusammen und manchmal fällt dann der Blick eben auf Gemeinde oder auf die Wirklichkeit. Man sagt, es ist doch schon irgendwo ernüchternd, dass wir alle nur so Stückwerk Wissen, Erkenntnis, Menschen sind und uns manchmal das Leben so schwer machen. Ernüchternd deshalb, weil ja eigentlich das biblische Bild von Gemeinde ein ungeheuer hohes Lied singt. Und in der Bibel im Neuen Testament Gemeinde in wunderbaren Farben vorgestellt wird, vor Augen geführt wird, als ein großartiges Geheimnis, als eine großartige Sache, die Gott durch Jesus Christus in dieser Gemeinde, in dieser Welt initiiert hat und durch die er etwas bewegen will, von dem, was wir gerade vorhin auch gesungen haben, von dem Plan, den er vorhat. Und deshalb möchte ich heute Morgen auch ein bisschen nochmal über die Grundlagen von christlicher Gemeinschaft reden. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, in einem der Briefe, wo in unserer Luther-Übersetzung, da gibt es ja immer solche Zwischenüberschriften, die eigentlich nicht zur Bibel gehören, zum ursprünglichen, aber halt den Abschnitt zusammenfassen, der überschrieben ist mit die Grundlage christlicher Gemeinschaft. Es ist interessanterweise kein Text aus dem Paulusbrief, sondern einer aus dem ersten Johannesbrief. Und das sind die ersten vier Verse dieses Briefes, die wir uns heute Morgen hören wollen, aufnehmen wollen und ein bisschen hineinsprechen lassen, auch in unser persönliches Bild, das wir von Gemeinde oder von Gemeinschaft haben. Dort schreibt der Johannes, wie gesagt, die allerersten Verse, so beginnt er seinen Brief. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das ist ein großartiger Text, wenn es darum geht, Gemeinde, Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, Gemeinde zu beschreiben. Und dann steht ihm doch manchmal entgegen, dass wir halt, wenn wir so in unserer Wirklichkeit unterwegs sind, die Dinge ganz, ganz anders erleben. Nicht in diesen großartigen Worten, wie sie Johannes beschreibt, sondern in der Wirklichkeit unserer Empfindungen, unserer Wahrnehmungen, wie wir einfach die Dinge sehen und wie wir sie abgleichen mit den Vorstellungen, die wir haben, wie die Dinge auch sein sollten. Wenn es um Gemeinde geht und um Gemeinschaft geht, dann gibt es in der Kirchengeschichte einen klassischen Text von einem bekannten Theologen. Ich war froh und oder es war schön zu hören, dass dieses kleine Büchlein, dass dieser kleine Text auch von den Theologiestudenten, Bibelschülern heute noch gelesen wird, wie zum Beispiel in Bad Liebenzell. Davon hat David Walter vor kurzem mal berichtet. Es ist das Büchlein von Dietrich Bonhoeffer, der über gemeinsames Leben geschrieben hat, über Gemeinde und gemeinsames Leben. Und er sagt, wer seine Vorstellung von der Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Das sind, Bonhoeffer macht eh starke Sätze, er macht steile Sätze, er macht gewaltige Aussagen und das ist eine, die er so hineinschmettert. Denn wir alle haben ja Vorstellungen im Kopf, wie es sein sollte, wie das Ideal aussieht von Gemeinde. Wenn sie klein ist, sollte die Gemeinde größer sein. Wenn sie zu groß ist, sollte sie ein bisschen kleiner sein. Wenn sie zu evangelikal ist, sollte sie ein bisschen charismatischer und emotionaler sein. Wenn sie zu emotional ist, sollte sie doch ein bisschen mehr evangelikal und ein bisschen mehr am Wort orientiert sein. Wenn die Lobpreislieder zu laut und zu englisch sind, dann sollte man doch wieder mehr auch die klassischen Lieder singen, die schon immer gesungen werden. Wenn zu viele gesungen werden, dann fällt man doch aus der Zeit mit den Liedern. Also es gibt einen kleinen und größeren Vorstellungen der Gemeinde, wie sie sich im Alltag präsentiert, ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, Einschätzungen und Beurteilungen. Und manchmal kann man sich an diesen Dingen auch gewaltig reiben. Und dann empfindet man Gemeinde Jesu nicht als Königin, als Braut, als Königin, sondern eher vielleicht als eine Art Aschenputtel, als ein, etwas, was einem nicht so viel Freude bereitet. Und dann kann sich auch schnell über das Erleben von Gemeinschaft Müdigkeit einstellen oder auch Resignation oder auch Frustration. Man muss sich Gedanken machen, was ist eigentlich christliche Gemeinde? Wie erreichen wir wirkliche Gemeinschaft und glaubwürdige Nachfolge? Das war das Thema, das sich Dietrich Bonhoeffer damals in den 30er Jahren gestellt hat, als er das kleine Büchlein geschrieben hat. Das war schon unter dem Horizont einer schweren Zeit oder in einer schweren Zeit des Nationalsozialismus. Und er spürte schon, was da an Herausforderungen auch auf die Kirche und auf die Gemeinde zukommt. Dort hat er eine kleine Schar von Menschen um sich gesammelt gehabt in Finkenwalde und hat mit ihnen versucht, Gemeinschaft zu leben und eben diese Wirklichkeit von Gemeinde zum Ausdruck zu bringen. Denn ein weiterer Satz von dem, was er gesagt hat, ist, dass christliche Bruderschaft, christliche Gemeinschaft kein Ideal ist, dass wir irgendwo aufzustellen hätten, zu erarbeiten und dann nachher umzusetzen, sondern dass es von vornherein eine Wirklichkeit ist. So wie es Johannes schon beschrieben hat, er sagt von Anfang an. Also christliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft, kein Ideal, das es zu verwirklichen gilt, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Und das ist eben eine nicht eine psychische Wirklichkeit ist, sondern eine geistliche, vom Geist gestiftete Wirklichkeit, eine pneumatische Wirklichkeit, wie er es nennt. Und dann lasst uns noch zwei, drei Gedanken von ihm tatsächlich in Originalton hören. Hat er gesagt, unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft zerbrochen daran, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, sagt er, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Da nimmt er dieses Wort der Enttäuschung auf und sagt, eine Enttäuschung ist im Grunde etwas ganz, ganz Positives. Weil wenn man sich getäuscht hat und man wird nachher enttäuscht, dann ist das sehr hilfreich. Also wenn wir von Enttäuschungen reden, gibt es auch in negativer Hinsicht, aber Dietrich Bonhoeffer sieht es eher positiv und sagt, Enttäuschungen nehmen uns das weg, was an verkehrtem Wunschbild, an verkehrten Gedanken da ist. Und deshalb sind sie wichtig, deshalb sollten wir enttäuscht werden, auch über andere, über Kirche im Allgemeinen, über uns selbst, weil dahinter können wir fragen, um was geht es denn dann wirklich? Weiter sagt er, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf, richtet die Brüder und Gott selbst. Als Fordernde auftreten, dass Gemeinschaft möglich wird, dagegen wehrt sich Bonhoeffer und sagt, das sollten wir nicht tun und das kriegen wir auch nicht fertig. Das können wir von niemandem fordern, dass Gemeinschaft letztlich gelingt. Diese Gemeinschaft können wir nicht schaffen. Diese Gemeinschaft ist etwas, was wir vorfinden und in das wir eintreten können. Also der erste Gedanke, deshalb nochmal diesen Bonhoeffer etwas ausführlicher zitiert, der sagt, dieses Wunschbild, dieser Traum, diese Vorstellungen, die wir in unserem Kopf haben, diesen eigenen Erfahrungen, die wir uns machen von etwas Größerem, die sollten wir nicht als Maßstab nehmen, letztlich um einander zu messen, sondern es gibt da etwas, das größer ist. Es gibt etwas, wo die Wirklichkeit der Gemeinde beginnt. Und das haben wir in dem Text eben gelesen. Der hat übrigens auch für einen anderen Autoren und Schriftsteller und auch einen Pastor und Evangelisten eine große Rolle gespielt. Magnus Malm, ein schwedischer Pastor und Theologe, Leiter einer Freikirche, 90er Jahren hat er Bücher geschrieben, jetzt kam vor kurzem auch wieder eines von ihm heraus. Er hat einen Zusammenbruch erlebt, eben weil Enttäuschung da war. Über sich selber, über die anderen Menschen, über seinen Dienst, über die Art und Weise, wie er unterwegs war. Und da ist er zusammengebrochen und schier verzweifelt an dem, was Gemeinschaft und Gemeinde ist und wie man miteinander unterwegs ist. Und dann hat Gott ihm genau diese Verse aus dem ersten Johannesevangelium wieder ganz neu wichtig gemacht. Er hat sie gelesen, er hat sie sich vor Augen gehalten und er hat neu verstanden, worum es hier geht oder ist diesem Geheimnis auf die Spur gekommen. Die einzelnen Aussagen haben sich ihm eingeprägt. Von allem Anfang an war es da, heißt es hier. Im griechischen Urtext müsste man eigentlich wortwörtlich übersetzen, nicht es, sondern von allem Anfang war er da. Es ist dort eine männliche Form. Die geht in den deutschen Übersetzungen nicht, weil nachher vom Wort des Lebens die Rede ist. Und bei uns ist Wort sächlich und das. Im Griechischen ist das Wort männlich und der, also der Wort. Wenn man das wirklich nachdenkt, dann geht es hier nicht um etwas, was am Anfang da war, sondern es geht um einen, der von Anfang an da war. Um den geht es. Und den hebt dieser Johannes ganz am Anfang heraus. Das muss man sich mal vor Augen halten. Er schreibt ja einen Brief. Er schreibt einen Brief. Normalerweise beginnt ein Brief, wenn wir auch Paulus' Brief oder die anderen lesen, mit Liebe, Gemeinde da und dort und so weiter. Und ich bin der Absender. Aber der Johannes, der steigt sozusagen ungeheuer steil ein. Der beginnt sofort mit dem Allerwichtigsten, mit dem man beginnen kann. Am Anfang war er. Und natürlich können wir uns wieder erinnern, so hat er ja auch sein Evangelium begonnen. Wenn man an den Logos-Prolog denkt, da war ja auch am Anfang war das Wort, am Anfang war er. Es geht nicht um irgendetwas, um meine Sache, um irgendwelche Ideen und Ideale, sondern am Anfang war er. Er war das Wort des Lebens und er ist gekommen in diese Welt. Und wir konnten ihn sehen. Wir konnten ihn hören, wir konnten ihn berühren, wir konnten seine Geschichte mitgehen, wir haben ihn erlebt. Das war am Anfang. Und jetzt, nachdem wir das alles gesehen und gehört haben und uns deutlich wurde, wer dieser Christus ist, dieser Erlöser, von dem wir besungen haben, und weil uns das ergriffen hat, dass er sich für uns hingegeben hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt, weil er der Christus ist, deshalb verkünden wir euch, was wir euch verkünden. Dass ihr, und warum tun wir das? Weil wir möchten, sagt er in seinem Brief, dass wir miteinander verbunden sind. Verbunden werden auf dieser Ebene dessen, wer Christus ist. Natürlich ist es dann, und die Leute, an die Johannes schreibt, nicht mehr möglich, diesen Christus Jesus in dieser leiblichen Form zu berühren, zu hören. Aber was Johannes schreibt und sagt, ist, dass durch die Verkündigung, durch das, was er erlebt hat, was er bezeugt und was sie sehen, dass eine gleiche Qualität von Beziehung möglich wird, die er jetzt noch lebt, die er, Johannes, erlebt und die Gemeinde und Gemeinschaft prägen soll und gestalten soll, dass die nach wie vor möglich ist, dass es da keinen Qualitätsunterschied gibt. Im Gegenteil, dass es da sogar noch ein Mehr gibt, weil das Erlösungswerk Jesu vollbracht wurde. Und deshalb sagt er, das möchte ich euch erzählen, das möchte ich euch weitergeben, das ist wichtig. Warum? Damit wir verbunden sind miteinander. Im Griechischen steht hier das schöne Wort Koinonia. Manche haben es schon gehört, weil da gab es mal eine richtig gute christliche Rockband. Ist schon wahrscheinlich meine Jugendzeiten, ob es sie heute noch gibt, weiß ich nicht. Aber wir haben gute Musik gemacht. Koinonia, Gemeinschaft. Koinonia ist eigentlich mehr, das ist das Zusammenspiel. Koinonia, und das zeichnet ja auch Musik immer aus. Gute Musik ist immer ein ideales und gutes Zusammenspiel. sonst wird's schräg. Also Koinonia, deshalb hat sich die Band wahrscheinlich den Namen gegeben, weil sie miteinander echt gut zusammen können und weil sie da das, was sie zu transportieren haben, auch rüberbringen. Und es geht um ein gutes Zusammenspiel. Und hier sagt eben Johannes, wir verkünden euch das alles von Jesus, von Christus, von dieser Geschichte, damit Koinonia entstehen kann. Eine geistliche Koinonia, ein geistliches Zusammenspiel, das es sonst so nicht auf dieser Welt gibt und das sonst nirgendwo zu finden ist, als nur in der Gemeinde und der Gemeinschaft Jesu. Das ist die Wirklichkeit. Und wir verkünden euch das, weil wenn diese Koinonia entsteht und wenn sie lebt, dann bedeutet das zugleich Leben, Freude, Erfüllung. Dann liegt da unglaublich viel an Dynamik, ja auch an Freude drin. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Diese Wirklichkeit geht es. Die hat dann auch Magnus Malm wieder erreicht in seiner Zeit, hat ihn nachdenken lassen, hat ihn wieder fokussiert und hat ihm vielleicht auch neuen Auftrieb gegeben, zu wissen, es geht letztlich nicht um Programme, um Gemeindeaufbau, um Kongresse, um Mitarbeiterkonferenzen, die alle wichtig sind und ihren Platz haben, sondern es geht im tiefsten darum, dass der Christus in unseren Herzen persönlich lebt und dass er uns verbindet miteinander und dass wir ihn feiern. Das ist das Eigentliche, was Gemeinde ausmacht. Und manchmal erleben das vielleicht Menschen stärker, gerade im Blick auf Gemeinschaft, wenn ihnen Gemeinschaft entzogen worden ist. Das berichten viele, die unter Verfolgung oder unter Einsamkeit leiden oder isoliert werden, dass das Geschenk von Gemeinschaft etwas ganz Besonderes ist. Und das ist nochmal ein Gedanke, wo ich auch Bonhoeffer zitieren und aufgreifen will. Er hat gesagt, diese Koinonia, diese Gemeinschaft ist ein unglaubliches Geschenk Gottes an uns und seine Menschen. Es geht hier nicht zuallererst wichtig oder zuerst um die Qualität menschlicher Gemeinschaft auf psychologischer, emotionaler Ebene, sondern es geht um die Qualität einer geistlichen Gemeinschaft, die uns in und durch Jesus Christus geschenkt wird. Und Bonhoeffer sagt, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft der Christen ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Es sind Worte oder Formulierungen, die eben fast schon 100 Jahre her sind, aber wir spüren doch noch, wie es ihn bewegt, weil er hat es ja nachher erlebt, dass ihm die Gemeinschaft genommen wurde. Wenige Jahre später war es soweit, dass er eingesperrt wurde. Oder wenn wir von vor 14 Tagen auch in unserem Zeugnis- und Erlebnisberichtsgottesdienst gehört haben von diesem Käker da in Rom, wo Paulus und Petrus vielleicht eingesperrt waren. Diese Gemeinschaft des Miteinanders kann einem genommen werden. Und dann erst wird man vielleicht neu entdecken, was es bedeutet, dass man miteinander unterwegs sein durfte. Ich habe auch mal eine ältere Frau in unserer alten Elmdinger Gemeinde in längerer Zeit mal nach einer OP in Reha und verschiedenen Einrichtungen unterwegs war. Die hat gesagt, ich habe das so vermisst. Die Gottesdienste, die Gemeinschaft, das Miteinander. Wenn ich da das... ist kein Ersatz, wenn man irgendwo über ein Video oder über den Lautsprecher eine Botschaft hört. Gemeinschaft miteinander ist etwas ganz anderes. Deshalb Gemeinde als Geschenk und Gemeinschaft als Geschenk wahrnehmen, nicht als fordernde aneinandertreten, sondern auch als Dankende, als Empfangende, den anderen als jemand sehen, über den man sich freuen kann, bei allem, was einen ärgert oder auch reibt oder Triggerpunkte, die es natürlich immer gibt. Und das führt uns noch zu einem dritten Gedanken. Gemeinde ist Beziehung. Gemeinde ist letztlich diese Beziehung, die wir miteinander leben, auch in all dem, wie wir miteinander unterwegs sind. Und zuallererst geht es um diese Beziehungsqualität. Es geht natürlich auch um Programme, um Veranstaltungen, um Dinge, die man tut und macht. Aber das ist nicht das Eigentliche, was zutiefst Gemeinschaft ausmacht. Das darf erwachsen aus dem, was wir von Johannes gehört haben. Und er sagt, das Tiefste ist die Beziehung, das, was uns miteinander verbindet, dass wir einander das Wort Gottes weitergeben, dass wir einander hören, dass wir aufeinander hören, dass wir solche Worte sprechen können, die im anderen auch Leben und Ermutigung, vielleicht auch Glaube und Zuversicht wieder wecken können. Schaffen können wir es nicht, aber ein bisschen beitragen, dass der Geist Gottes dieses Leben, von dem Johannes hier spricht, dass das tatsächlich auch in unserem persönlichen Leben lebendig wird und dann auch wieder in der Gemeinschaft. Letztlich geht es, wenn es um Gemeinde geht, nie in allererster Linie darum, wie macht man was, sondern es geht darum, dass im Herzen persönlich und in den Herzen, die zusammenkommen, Jesus Christus lebt und da ist. Und dass wir uns ja nicht nur den Fragen anpassen, wie wir in dieser Zeit am besten unterwegs sind, auch das sind wichtige Fragen, sondern die Hauptfrage stellen, wer bist du, Jesus, für mich? Wie nah bin ich dir? Wie nah sind wir miteinander deinem Herzen? Wie nahe sind wir an ihm dran? Gemeinde da, über die Qualität entscheidet diese Christusnähe in unserem Herzen, diese Wirklichkeit, die er ist und die dann auch Freude freisetzt. Und das in aller Zerbrochenheit, in aller Gebrochenheit, in aller Unzulänglichkeit, die wir doch auch erleben. Aber da stellt sich dann immer wieder die Frage, mit welchem Blick schaue ich? Auf welche Wirklichkeit schaue ich zuallererst? Schaue ich auf die Wirklichkeit meiner Unzulänglichkeiten, meiner Fehler, meiner Schwierigkeiten? Ist das das, was hauptsächlich im Blick steht? Oder kann ich den Blick frei bekommen auf das, was Johannes hier in diesen Worten so großartig beschreibt, über das erstaunt, wo er sagt, das ist letztlich die eigentliche Lebenskraft für meinen persönlichen Glauben und für unser Miteinander. Vielleicht dürfen wir uns neu entdecken als Menschen, in denen Gott durch seinen Geist einen Weg angefangen hat. Und er hat ja auch so gesagt, dass das, was er angefangen hat, das wird er auch weiter treiben und das wird er auch einmal vollenden. Aber es ist ein angefangenes Werk und es mag da auch viel, viel Baustelle sein. Aber trotz allem, wenn Gott ein Werk angefangen hat, dann können wir auch schon jeden Anfang und alles, was angefangen ist, immer wieder feiern. Immer wieder uns daran erfreuen, immer wieder dankbar dafür sein, immer wieder neu das entdecken und das auch im Miteinander feiern. Und das ist auch eine Einladung, nachher gibt es Kaffee und gibt vielleicht noch was dazu. Lass uns doch auch in den Gesprächen, es muss dann einfach so einander wahrnehmen, dass wir wirklich das rüberbringen, spüren lassen. Ich feiere es, dass du da bist. Ich feiere es, dass Gott durch seinen Geist seinen Weg in deinem Leben hat. Und das dürfen wir auch im Blick auf Gemeinde insgesamt sehen und uns neu dieser Wirklichkeit öffnen. Ich möchte abschließen, indem ich noch eine alte Textanimation, die jetzt tatsächlich dann auch einspielbar ist. Ich habe zuerst den falschen Link mitgegeben, aber wir können das jetzt auch richtig sehen. Manche werden es kennen. Es ist auch ein bisschen inzwischen alt geworden. Es stammt aus der Zeit, als wir auf Willow Creek Kongressen unterwegs waren, als Pastoren und Pastorenschaft, also 12, 13, 14 Jahre kann es gut her sein. Und damals war ja das große Thema, dass die Ortsgemeinde, die lokale Gemeinde, dass sie letztlich die Ausprägung ist, wo etwas spürbar werden darf, dass der Geist Gottes Menschenleben verändert, persönlich, aber auch in Beziehungen zueinander setzt. Und dass das für die etwas ausrichten kann, dass die Ortsgemeinde schlussendlich die Hoffnung der Welt ist. Das war das Stichwort damals und das wollen wir uns jetzt nochmal anhören und wirken lassen. und mitnehmen und vielleicht auch unseren Blick nochmal weiten lassen oder neu stärken lassen, wie wir Gemeinde wahrnehmen.